Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2.
Wir haben, ich erinnere mich zurück, als wir bei uns im Unternehmen Windows 98 eingeführt haben, also es wird irgendwas 98, 99 gewesen sein, sprich bald nach unserem Start, haben wir damals schon zwei Bildschirme immer eingesetzt. Damals noch Röhrenmonitore, das ist dann ein bisschen ein Platzproblem geworden auf den Schreibtischen. Das war für lange Zeit, bin immer großartig angeschaut worden, wenn Kunden da waren, was wir denn da machen mit so vielen Bildschirmen. Wir sehen, das ist heute auch noch Thema, dass mehrere Bildschirme offenbar auch als produktivitätswirksam und steigernd wahrgenommen werden. Und da bin ich nach wie vor schwer dabei und der Meinung, dass das wirklich so ist.
Mhm. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich muss es sagen, mit einem Bildschirm arbeiten, finde ich grauenvoll. Jetzt, wo ich zwar gewohnt bin, ist es so, weil ich sie daheim, die zwei, in der Firma, die zwei, und dann bin ich unterwegs auf meinem Laptop und dann denke ich mir immer, ich sehe nichts. So, ja. Weil ich einfach so viel nebenbei habe, wenn ich zum Beispiel, es fängt schon an, ich schreibe irgendwas. Wenn ich jetzt irgendwas vorbereiten muss für Social Media, dann habe ich das andere offen. Habe ich einerseits da, wo ich arbeite, und andererseits habe ich Beispiele offen, habe Texte offen, habe Inspiration offen. Oder schau mal, zum Beispiel, wenn ich was übertragen muss, dann habe ich es gleich vorzeitig, muss ich 10-mal umdrucken für mein Fenster wechseln und so. Also zwei Bildschirme, finde ich, sollten Standard werden und jeder sollte einsehen, dass zwei Bildschirme super sein.
Ich habe sogar so einen mobilen Bildschirm, so einen USB-C-Monitor ohne Fuß und so, so ein ganz, schaut aus wie ein Tablet, wenn ich auf Reisen bin mit dem Hotel und so, weil mir das einmal so anzipft hat. Zeitenweise habe ich dann sogar ein Hotel-Fernseher angesteckt, was aber auch nicht so gut geht meistens. Aber seit ich mir das mobile Gerät mit habe, bin ich auch im Hotel weit effizienter. Okay, du, jetzt nochmal kurz zurück. Hast du gesagt, du bist bei uns für Social Media auch zuständig und arbeitest viel in diesen Themen, sagen wir mal, digitale Kommunikation, Global Village etc. Mhm. Ist natürlich auch, also diese Themen Social Media und Co. werden ja auch sehr konträr diskutiert, sei es jetzt da eben von wegen Zeitverschwendung, jetzt einmal so lapidar zusammengefasst, bis hin zur Bedrohung, weil halt auch böse Menschen drinnen sind. Wie stehst du dazu?
Was ich halt besonders mitkriege, auch ist Bodyshaming über Social Media, weil Social Media uns natürlich immer die schöne Werbung ist, alle sind schön, alle schauen gut aus und jeder wird so ausschauen und sie werben uns ein bisschen was vor. Was ich sagen muss, Social Media hat seine Vor- und Nachteile und man sollte in Maßen genießen, weil die Dosis macht das Gift und das ist bei allem so, das ist ja bei Social Media so. Es ist, wenn es zu einer exzessiven Nutzung kommt, man nur dort ist und sein Leben vernachlässigt, dann ist es nicht gesund. Dann sollte man da nicht so immer sein. Aber ich finde, so ein bisschen am Tag ist sicher nicht schlecht. Man hat einen kleinen Austausch mit den Sachen, was man sieht, erkennt Neues, kriegt auch Sachen dazu. Wenn man jetzt zum Beispiel, gibt es ja unterschiedlichen Content. Wenn man jetzt zum Beispiel so den typischen Food-Blogger hat, dann ist es da jetzt nicht so viel Schlechtes, sondern man kriegt Neues, denkt sich, boah, voll gut, oder so Rezeptseiten oder so, dann, das koche ich bald oder so, dann kriegt man einfach auch gute Quelle und findet gute Sachen und probiert es aus und kommt in einen Austausch. Also ich sehe an Social Media sehr gute Aspekte wie den Austausch, die Entfernung, dass einfach jemand ist nicht mehr so weit weg, ich kann nicht mehr live schreiben und er schreibt mal zurück oder denkt so, keine Lust auf zurückschreiben, ich schreibe in 20 Minuten zurück oder so. Das finde ich, ist einer der großen Vorteile. Was man halt bei Social Media, finde ich einfach, man muss ein bisschen aufmerksam sein, ein bisschen aufpassen, das gehört dazu. Man sollte immer, ist ja immer das Problem, wie man Daten freigibt, ob man persönliche Daten, wie viel man da teilt, da sollte man immer vorsichtig sein, weil das Internet vergisst einfach nicht. Und man muss sich halt überlegen, will ich, dass alle Leute es wissen? Will ich, dass alle Leute wissen, wann ich im Urlaub bin, wo ich wohne, wo ich, weiß ich nicht, wie meine Katze heißt? Man muss sich halt überlegen und festlegen, was will man von sich preisgeben und was nicht. Man muss sich einfach der Konsequenz bewusst sein, was alles kommt, weil das wird nicht gelöscht oder so, sondern es ist einfach da. Und damit, man muss sich einfach dem bewusst sein und auch vorsichtigen Nutzen haben, aber wenn man jetzt normaler Nutzer ist oder so, dann wird man da keine Probleme auftreten und man sollte halt seinen Hausverstand einschalten und nicht alles glauben, was man sieht, nicht, weil es ist immer nur eine Werbung dort und dann kann man da gut durchspazieren.
Hast du dieses Gespür dafür, was richtig ist, oder dieses Bewusstsein, dass man halt diese Dinge, die man da postet, eben für die Öffentlichkeit und gegebenenfalls für die, in Anführungszeichen, Ewigkeit postet, erst lernen müssen, oder ist das für die eigentlich immer schon logisch gewesen? Und wie siehst du das im Kontext zu deinen Altersgenossen und Genossinnen? Sind die da auch alle so klar oder nutzen da manche oder vielleicht auch viele das Ganze nicht so, wie es klug ist?
Also ich muss sagen, mir einerseits ist schon immer ein bisschen klar. Man hat erstens, man ist ja nicht 2 Jahre alt und postet irgendwas nicht mehr. Dadurch hat man die, würde ich sagen, die Zeit, wo man das nicht weiß oder das nicht logisch erscheint, die ist überbrückt, weil da der Zugang fehlt und da tut man nichts. So. Was da die Eltern tun, ist immer die Frage, weil da gibt es ja das mit den Kinderarbeit und Kinder-YouTube-Kanal und was weiß ich. Aber das lassen wir jetzt aus.
Diese Kinderstars, die es da gibt.
Ja, genau, so, die ganz kleinen Kinder, die von den Eltern, ja, mach mal da das Video und dann sehr erfolgreich sein, wo man dann sich überlegen muss, ist das gut, wie man sein Kind präsentiert oder nicht.
Ah, okay. Mhm.
Mhm. Aber was ich sagen muss, ist, einerseits wird das Wissen immer, also dass man das im Hinterkopf hat, wird immer wieder aufgerufen. Es gibt immer in der Schule, weil die Schule ist da prädestiniert dafür, Social Media vorsichtig zu sein. Und es gibt auch gefühlt in jeder Sprache, wenn man Bewerbung durchmacht, das Negativbeispiel, wenn man unterwegs war oder ausgehen war und dann nicht mehr ganz nüchtern ist und dann irgendwas postet und dann sucht dann der Arbeitgeber und dann findet er das Bild und deswegen lädt es nicht hoch. Das gibt es auch immer. Ich würde sagen, es ist einfach mit der Zeit, also dadurch, dass wir immer das Internet gehabt haben, ist schon also und meiner Generation teilweise einfach klar, sowas geht nicht, sowas tue ich nicht. Es passiert immer nur, weil nicht jede Person gleich denkt. Aber ich würde sagen, meine Generation ist sich im Großen darüber bewusst. Wenn sie darüber nachdenkt, manchmal denkt man nicht nach und dann passiert es einfach und dann denkt man sich so, nicht so gut, was da jetzt passiert ist. Aber an sich würde ich sagen, dass durch den ständigen Umgang mit dem Internet ist auch über die Risiken des Internets einfach, ist man sich dessen bewusst. Manche Sachen wie technische Details, Algorithmen, ist jetzt nicht so vielen bewusst bezüglich Filterblase und einfach, dass man in einer Bubble ist. Das ist für viele nicht so klar, das ist zu sagen, weil manche sich einfach nicht mit dem auseinandersetzen und das einfach so natürlich finden. Aber an sich bezüglich Risiken, Sachen preisgeben, würde ich sagen, dass die Leute sich da sehr großenteils sehr bewusst sein. Und manche geben halt an, also denen interessiert es nicht und denken sich so, ja, mir egal. Und andere sind da sehr bewusst mit dem Umgang, passen auf sich auf und dann gibt es keine Probleme.
Ja, Wahnsinn. Also sehr abgeklärter Umgang mit den für uns immer noch neuen Medien. Wenn du jetzt an die Zukunft denkst, so in 10 Jahren, wie stellst du dir das vor im Bezug auf Digitalisierung? Wie glaubst du, entwickelt sich das weiter?
Ist eine gute Frage, wie sich das weiterentwickeln darf. Ich würde sagen, es wird nur mehr Leid erreichen, weil ich kann mal, was ich halt am meisten merke, ist die ältere Generation, die struggelt mit Digitalisierung. Die neue Medien schwer aufnehmen, sich wirklich schwer tun, damit auseinandersetzen und dann sagen, das geht nicht, das ist Schrott oder so. Und ich glaube, durch die Zeit, wenn immer länger das andauert, dass immer, weil ich finde, es wird sicher viel Neues geben und sich viel weiterentwickeln. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Ich sehe nicht das schwebende Auto, das kommt sicher noch nicht. Das braucht, glaube ich, nur lang. Das ist unser klassisches Sci-Fi-Bild mit, wir müssen alle nicht mehr Auto fahren, sondern Selbstfahren gibt es ja schon, aber das braucht nur seine Zeit, würde ich einfach sagen. Aber ich glaube, dass es mehr zu Akzeptanz geben wird, dass immer mehr Leute sich dessen bewusst sein und sagen, hey, Digitalisierung und den Nutzen darin ersägen und immer mehr das eingesetzt wird, sodass immer mehr Leute von dem profitieren und es nicht mehr die Ausnahme ist, was es eh schon langsamer wird, sondern die Regel, dass man das verwendet und immer gut besser arbeiten kann. Genau.
Ja, wunderbar. Also, wenn man dir so zuhört, nachher, kriegt man wirklich den Eindruck, unsere Zukunft ist ja in den besten Händen. Alles wunderbar abgeklärt. Und wenn der oder die eine oder andere so auch die Lust hat, in so einem Team, wie wir es sind, gemeinsam mitzuarbeiten, mit so dynamischen Menschen und da auch so zukunftsorientiert ist, die neuen Technologien gerne einsetzt, die Kundenorientierung hochhält, dann bewirb dich doch bei uns. Du findest die Stellen, die offenen Stellen auf resistance.com oder bewirb dich einfach initiativ und lass uns zum Beispiel in einem einfachen Video einfach wissen, warum du oder die Richtige für uns bist und wie du unser Team bereichern kannst. Und dann vielleicht lernen wir uns kennen, vielleicht lernst du die Katharina kennen und viele andere spannende Menschen, die bei uns im Team gemeinsam an der großen Digitalisierungssache mitarbeiten für unsere gemeinsame Zukunft. Katharina, ich sage da vielen, vielen herzlichen Dank. Ich gebe dir jetzt nur das letzte Wort für eine Botschaft, die du noch rausschreien willst an unsere vielen tausend Hörer. Und ich danke dir einfach für deine Zeit und für deinen wirklich tollen Einsatz und dein tolles Engagement.
Ich sage dir danke, Markus, dass ich da sein darf, dass wir alle Herren kennen. Wuhu! Was ich auf jeden Fall noch kundmachen, oder nicht kundmachen, sondern ausrufen darf, ist einfach, dass wir uns allen bewusst sein, was wir alles haben, dass wir vor allem in der Zeit jetzt Stopfer bleiben, weil es ist immer noch schwierig, muss man sagen, die Pandemie ist nicht leicht für jeden, man muss an der Umsetzung, für manche schwierig, aber trotzdem, es wird besser werden, man sollte mit positivem Mindset in die Zukunft gehen und besonders wichtig bleibt einfach, dass man die Digitalisierung nutzt, seinen Vorteil sieht und positiv in die Zukunft geht und einfach sieht, das kommt, das passt und ich nehme es her.
Okay, vielen lieben Dank, Katharina. Wir merken, wir sind nicht allein, wir sind in einem Großraumbüro. Ich halte jetzt mal meinen Mund und ich sage nochmal Danke. Ciao.
Ciao.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.